Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, ein bekanntes Gartensprichwort lautet ja, ein Garten ist nie fertig. Das stimmt natürlich, wenn man sich mal überlegt, dass man ja ständig im Garten etwas neu anpflanzt, vielleicht also einzelne Pflanzen austauscht oder sich auch mal sagt, naja, so richtig wie der jetzt so ist, das gefällt mir nicht mehr, ich möchte den komplett umkrempeln. Ja, und darum soll es heute gehen in unserem Garten-Podcast. So ein Garten ist ja auch mal ein Abbild der familiären Situation. Also habe ich kleine Kinder, sieht der anders aus, als wenn ich jetzt alleinstehend wäre oder die Kinder sind aus dem Haus. Dann brauche ich da keine Spielgeräte mehr, dann brauche ich da vielleicht keine Rasenfläche, auf der Fußball gespielt wird. Also der Garten, ja, lebt und verändert sich in jeder Phase unseres gemeinschaftlichen Lebens. Und heute soll es um verschiedene Gartenstile gehen. Dazu habe ich hier bei mir die Staudengärtnerin Annette Rating-Ostermeier aus der Gärtnerei Staudenjunge in Hameln im Weserbergland. Ja, erstmal herzlich willkommen, Annette, grüß dich.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Garten ist, muss man sagen, auch dein Leben, glaube ich.
Ja, unbedingt.
Du bist morgens, abends und beruflich natürlich im Garten unterwegs.
Nicht ausschließlich, es gibt auch noch andere Leidenschaften, aber der Garten hat mich von Kleinkind auf geprägt, schon durch die Eltern. Ich komme aus der Landwirtschaft und da war natürlich der Garten immer ein ganz, ganz großes Thema. Ja, und damit bin ich eigentlich groß geworden.
Ja, das ist auch schön, wenn man als Kind schon rangeführt wird. So, also, dass man weiß, die Äpfel wachsen am Baum, die Birnen wachsen am Baum und nicht im Regal im Supermarkt.
So ist es.
Gut, wir haben uns drei Gartenstile ausgesucht, die wir so ein bisschen beleuchten wollen. Das ist einmal der mediterrane Garten, dann der Bauerngarten und der, vielleicht für einige so ein bisschen überraschend, der Schattengarten. Also finde ich auch sehr spannend, Schattengarten. Hatte ich noch nie mir so richtig Gedanken drüber gemacht, obwohl, ja, natürlich hat man im Garten auch schattige Bereiche oder der Garten liegt komplett im Schatten. Da kommen wir dann im Verlauf noch drauf. Annette, zunächst einmal, wie sieht denn dein eigener Garten aus? Irgendwie in einer dieser drei Stilrichtungen oder bunt gemixt oder?
Ja, also eine richtige Zuordnung zu einem Stil würde ich da nicht benennen wollen, sondern es ist eher ein Mix. Es liegt auch daran, dass ich da zum Beispiel keine großen Schattenpartien habe, aber natürlich schon auch relativ bunt. Und wenn du mich fragst, welche Stilrichtung am ehesten da drin vorkommt, dann würde ich sagen, dann doch der Bauerngarten.
Ah ja, so ein bisschen romantisch verspielt.
Ganz genau.
Kommen wir noch drauf, nachdem wir gleich erstmal den mediterranen Garten uns ein bisschen näher angesehen haben. Und so, ja, bunt gemischt, muss ich sagen, das trifft auf meinen Garten eigentlich auch zu. Und ich denke mal, das ist auch so bei vielen anderen. Man kriegt ja Pflanzen geschenkt, man möchte die dann von Tante Trude nicht wegwerfen. Also wo kommt die hin? Irgendwo ins Beet erstmal. Und dann, ja, sieht die ja auch nicht schlecht aus und dann bleibt die da über Jahre. Ja gut, also wir gucken jetzt in den mediterranen Garten. Da ist ja auch immer so das Gefühl, ja, Urlaub, nicht? Also man hat das ja vielleicht in Italien gesehen oder in Kroatien, in Spanien, Olivenhaine, so knorrige, armdicke Äste, wo man dann davor steht und sagt, oh Mann, das ist ja ein Ding, ne? Also vielleicht 200 Jahre alt, na gut, für den eigenen Garten nicht zu kriegen, also, ne, denke ich mal. Aber es vermittelt ja so, ja, immer die Sehnsucht nach Entspannung, nach, ja, Liegestuhl, Dolce Vita. Ja, ein kühles Getränk dabei und der Wind weht so durch den Garten und man, ja, erinnert sich dann an die schönen Stunden. Oder wie ist das bei dir?
Ja, auch so. Ich denke, dieser schöne Spruch, kennst du das Land, in dem die Zitronen blühen, begleitet uns ja immer. Und die Sehnsucht nach Wärme, nach Sonne begleitet uns alle. Das ist eine Erkenntnis, das ist sicherlich eine Binsenwahrheit.
Ja, obwohl zu viel Wärme. Wir stehen ja vielleicht wieder vor einem Sommer, der richtig heiß wird. Trocken ist es schon, knacketrocken sozusagen. Also, aber auch da kann man ja sagen, dann wäre so ein Garten im mediterranen Stil ja vielleicht gar nicht verkehrt, weil die Pflanzen, die da wachsen, die kennen sich aus mit Hitze und Trockenheit.
Ja, auf der anderen Seite denke ich, muss man immer daran denken, dass wir Bilder im Kopf haben, auch idealisierte Bilder, romantisierende Bilder. Bei vielen, vielen Dingen ist das ja der Fall und nicht alles ist natürlich übertragbar. Und natürlich müssen wir gucken, dass die Pflanzen trockenheitsresistenter werden, denn der Pflegeaufwand, besonders was das Wässern angeht, wird in Zukunft sicherlich auch ein Thema werden, denn Wasser ist ein kostbares Gut und es wird immer kostbarer. Und da muss man sich dann schon auch fragen, auch im kleinen Gartenbereich, wo möchte ich das Wasser einsetzen? Muss ich den Rasen sprengen oder kann ich es gezielt auch an meine Pflanzen, an meine Kübelpflanzen zum Beispiel geben?
Wir öffnen die Gartenpforte und gucken in den mediterranen Garten. Annette, der Garten, der sollte natürlich auch schön sonnig liegen erstmal, Grundvoraussetzung wahrscheinlich.
Ja, das ist in unserer Vorstellung die Grundvoraussetzung eines mediterranen Gartens, dass er sonnendurchflutet ist.
es sind ja nicht nur die Pflanzen, die dann einen Garten so schön in einen mediterranen Garten verwandeln, sondern da gehört ja noch was dazu. So Terrakotta, Figuren vielleicht, Amphoren. Also das, was man gerne auf Flohmärkten sich vielleicht kauft oder wenn man im Urlaub ist und sieht dann da an einem Straßenrand, gibt es ja dann diese größeren Geschäfte, wo man reingehen kann und dann stöbert man und hat dann wieder eine tolle Vase oder ja Figur und die kommt auch noch mit in den Kofferraum. Kennst du vielleicht auch?
Ja, kenne ich. Definitiv. So bin ich mal vor knapp 30 Jahren an Impruneta Terracotta gekommen und bin immer noch begeistert, weil die 30 Jahre im Garten stehen und überhaupt noch keinen Schaden an den Gefäßen ist. Und die liebe ich heiß und innig.
Ja, also gehört dazu. Ne?
Gehört
also so ein
dazu.
Blickfänger und gestalterisches Merkmal muss man haben. Aber jetzt wollen wir erstmal auf die Pflanzen gucken. Welche wären das denn? Was meinst du, wenn wir hier mal eine Umfrage bei den Podcast-Hörerinnen und Hörern machen würden? Welche 5 Pflanzen würden da so genannt werden, die unbedingt in den mediterranen Garten gehören?
Ich vermute, das ist der Lavendel, das ist der Rosmarin, das ist die Olive, das sind die Zitronengewächse und vielleicht auch Kräuter, zum Beispiel wie Oregano. Also alles, was gut riecht.
Genau.
Das würde ich dazu ordnen.
Also das Sinnliche muss mit rüberkommen. Ja. Und bei den Blättern, das ist ja häufig so silbrig, grau, so denkt man sich das immer, wie eben bei den von dir bereits angesprochenen Oliven. Ja, Oliven sind ja bei uns nicht so richtig winterhart. Also meine habe ich ja im Kübel oder die beiden sind jeweils in einem Kübel. Und in den letzten Jahren habe ich sie auch nur kurzfristig mal eingeräumt, aber ich traue mich nicht, die auszupflanzen wirklich.
Wäre ich auch immer noch vorsichtig. Die Frage ist ja auch, ob man das wirklich so eins zu eins transferieren muss. Ich kann mich an eine Fortbildungsveranstaltung erinnern, wo davon gesprochen wurde, dass alte Oliven umgesetzt wurden in der Schweiz, in großen Gärten, die dann im Winter beheizt wurden. Die hatten dann Glashäuser mit elektrischer Beheizung. Da frage ich mich, ob das wirklich sein muss. Es gibt ja auch andere Alternativen von graulaubigen Gehölzen, die diese Anmutung von mediterranen Charme auch ausstrahlen. Ich denke da zum Beispiel an die weinblättrige Birne.
Steht mitten bei mir im Garten.
Ja, ich habe sie auch, die Pyrus salicifolia. Ich habe die Pendula im Garten stehen.
Also die hängende.
Die hängende, ganz genau. Das ist ein kleiner Baum, wird ungefähr 6 Meter hoch, hat schmale graue Blätter, unscheinbare grüne kleine Birnen, die aber nicht schmecken. Standort trocken, durchlässiger Boden und ja, das wäre eine gute Alternative zu einer Olive.
Und hat, wenn ich das auch noch einfügen darf, eine tolle weiße Blüte, also ein Blütenmeer richtig so.
Aber
also
ja,
Anfang April, Mitte April, das leuchtet richtig,
richtig
weiß.
Richtig, ein Blütenmeer und die Insekten mutieren es sozusagen.
Genau.
Ja, als nächstes wäre die Ölweide, die schmalblättrige Ölweide, die Eleagnus angustifolia, eben auch als Kleinbaum oder Großstrauch zu bezeichnen, 4 bis 8 Meter, wenn sie hoch werden darf. Die Blüten sind weiß-silbrig, innen etwas gelblich, duften angenehm im Mai-Juni. Auch ein Gehölz, was als Hitze- und Trockenheitsresistent gilt. Auch das wäre nochmal eine kleine Idee. Die Früchte sind so olivenartig, schmecken aber nicht besonders. Die Blätter lanzettlich, silbrig, lange haftend und fallen dann ab ohne Herbstfärbung. Und zwar auch relativ spät im Jahr.
Gut, und bei den Stauden, was wäre da so anzuraten?
Ja, da würde ich mal grundsätzlich sagen, für die Leute, die sich noch wenig mit Pflanzen beschäftigt haben, sollte man darauf achten, dass die Blätter graulaubig sind, dass die Blätter behaart sind, pelzig behaart sind, dass es dicke Blätter sind, wo die Pflanze also Wasser einspeichert. Das sind gute Merkmale von Pflanzen, die mit Trockenheit und Durststrecken gut klarkommen. Ich würde sie so als Sonnenanbeter und als Hungerkünstler bezeichnen. Und da gibt es eine ganze Menge.
Aber vielleicht so als Hinweis nochmal 2, 3 Namen von Pflanzen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht gezielt losgehen können.
Herzlich gerne.
Wir wollen ja animieren. Es soll ja reingehen in den Garten.
Vom Lavendel hatte ich schon gesprochen. Rosmarin ist bei uns auch nicht immer zuverlässig winterhart. Ich denke aber auch zum Beispiel an die Heiligenblume, die man auch wunderbar schneiden kann. Dann gibt es Salbeisorten, die sehr gut geeignet sind. Salvia officinalis oder auch die Sorte Purpuraskens. Blau, schimmernd, blau-grau, schimmernde Blätter, auch etwas sehr, sehr Schönes. Bei den Gehölzen denke ich zum Beispiel an die kleinen Sommerflieder. Buddleien gibt es in großer Anzahl, auch nicht nur 3 Meter hoch werden, sondern auch kleinere Formen mittlerweile.
Und das ist so ein richtiges Schmetterlingsparadies.
Ganz genau.
Also wenn man da mal dann daneben steht.
Ganz genau. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass die Insekten nicht nur Nahrung im Sommer finden, sondern für mich stellt sich immer die Frage, was ist an den Rändern? Was ist im Frühjahr und was passiert im Herbst? Und auch da können wir natürlich viel, viel tun, um da entsprechend das Nahrungsangebot zu erweitern.
Und du hast ja schon einige Kräuter angesprochen. Das ist natürlich auch dann schön, wenn man einfach mal rausgehen kann und was pflückt und dann in der Küche wieder einsetzt. Und wichtig ist es dann vielleicht auch, einige Kräuter auch mal zumindest Teile davon auch blühen zu lassen, damit eben die Insekten da auch jetzt rangehen können. Also bei mir der Salbei, der blüht, oder jetzt ist er schon fast am Verblühen, aber da war was los. Also wenn man daneben gesessen hat, die Hummeln, die surrten da rum und haben sich da ordentlich vollgeladen und sind dann schwer bepackt weitergezischt. Also das war wirklich toll zuzuschauen.
Kann ich dir nur zustimmen, und ich finde auch gerade in der Nahbetrachtung wird man ja auch viel mehr darauf aufmerksam gemacht, was dort fliegt. Mhm. Da kann man sich natürlich sehr, sehr gut mit beschäftigen. Die Wildbienen, die zum Beispiel kommen, die Hummeln. Deshalb pflanze ich bestimmte Pflanzen auch ganz bewusst in Töpfe und stelle sie auf meine Terrasse, damit ich sie wirklich sehr, sehr nah sehe, dass man nochmal ganz anders beobachten kann. Du hast ja schon einiges angesprochen. Ich finde den Hisop auch super interessant. Mhm. Hisopus, da gibt es auch eine kleinere Sorte, das Aristatus.
Blüht dann so lila, ne?
Lila, also der auch fast blau, ein toller Insektenmagnet. Sowas finde ich ganz interessant. Und ja, ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren mal ein Leinkraut im Garten entdeckt, sogar in einem Topf. Und wer das Leinkraut nicht kennt, es wächst am Straßenrand, trocken, schottrig, auch sehr nährstoffarm. Ganz wunderbare Blüte, die fast an ein Löwenmaul erinnert, mit einer orangefarbenen Mitte. Und als Bestäuber gelten die Hummeln. Und was dann da los ist, und ich habe die dann irgendwann mal in einen großen Terrakotta-Topf gesetzt, zusammen mit einer panaschierten Molinia, das ist ein Gras, ganz zartes Zusammenspiel, und da steht er seit vielen Jahren auf der Terrasse und ich bin jeden Morgen begeistert, wenn ich da hinschaue.
Sehr schön. Und nochmal zur Erläuterung, vielleicht panaschiert, das heißt, dass wenn die Blätter so ein bisschen vielleicht gestreift sind oder sind außenrum, haben sie eine andere Färbung.
Also oh ja, genau, panaschierte Blätter sind entweder gelbrandig, weißrandig, verlaufende Formen, da gibt es ja viele Pflanzen, die das aufweisen, die man auch eben gestalterisch sehr gut einsetzen kann.
Sprechen wir nachher beim Schattengarten noch über die Funkien. Die haben auch oft solche Blätter. Ja, du hast es auch angesprochen, die Pflanzen wachsen schottrig, also haben so karge Böden eigentlich da, wo die herkommen. Dann müssten wir die doch bei uns eigentlich auch eher so ein bisschen knapp halten, was Nährstoffe anbelangt. Aber und nicht in den humusüberfüllten Gartenboden setzen.
Genau, das sollte man tun. Ich sagte es eingangs, es sind Hungerkünstler. Da kann man den, hier haben wir in der Regel Lösslehme, kann man gut ausmagern, so nennt man das im Fachjargon, indem man also Sand und Kies mit einbringt oder Splittmaterialien. Beim Sand vielleicht noch der Hinweis, bitte kein Vogelsand, der ist viel zu feinporig, feinkörnig, das ist eher kontraproduktiv. Man kann auch bei bestimmten Pflanzen Tonscherben, wenn sie alte Tontöpfe haben, ruhig mal zerdeppern und mit in den Boden geben. Oder Tonkügelchen, Lekerton, damit der Boden gut wasserführig wird. Kann man einiges tun.
Und ich habe ich es gelesen oder habe ich es mal irgendwann gehört? Diese Kräuter sollten möglichst auch nicht zu sehr oder vielleicht sogar gar nicht gedüngt werden, weil das sonst das Aroma beeinträchtigt.
Das wird so gesagt. Da ist sicherlich auch etwas dran. Man schneidet sie ja auch in der Regel eher in den Morgenstunden, hängt sie dann gut auf zum Trocknen, damit sie wirklich richtig trocken werden. Und die ätherischen Öle entfalten sich dann besonders gut, wenn die Pflanze relativ mager steht. Das ist durchaus richtig.
Gut, und jetzt müssen wir leider auch mal in so einen etwas traurigeren Bereich gucken. Viele hängen ja mit ganzem Herzen an ihrer Rasenfläche, aber in so einem mediterranen Garten Rasen, bei uns klappt es vielleicht, aber da so Italien ist ja Rasen eigentlich nicht so sehr in den Gärten vorhanden, da knallt ja jeden Tag die Sonne brutalst runter und auf die Halme und da wäre der Gießaufwand eigentlich zu groß. Also wenn man jetzt sagt, Rasen weg, was machen wir dann? Also Kies oder einfach noch mehr Beetfläche, dann da habe ich ja mehr Platz gewonnen und könnte das ja entsprechend aufpflanzen.
Da fragst du jetzt gerade die Richtige, denn ich bin ja nun Staudengärtnerin und würde mich dann im Zweifelsfall gegen den Kies oder die anderen Materialien entscheiden und würde die Beete vielleicht durchaus auch noch vergrößern. Die Frage ist auch, muss der Rasen ein englischer Rasen sein? Also was für Bilder haben wir auch vom Rasen im Kopf? Oder darf es auch eher die auch mal gemähte Blumenwiese sein, die man punktuell mäht und Sachen auch mal stehen lässt. Auch das wäre ja möglich.
Genau, also man sollte sich da nicht zu sehr verbeißen und der Natur einfach mal ja ein bisschen Luft zum Atmen geben.
Richtig, ganz
also
genau.
Nicht immer alles kratzekahl runtermähen und einen Halm neben dem anderen. Also wenn die Fußballzeit der Kinder vorbei ist oder die Tobe- und Spielzeit, dann ruhig der Natur freien Lauf lassen. Und mal gucken, was wächst denn da?
Genau, gucken, was passiert.
Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Aspekt Wasser. Es soll vielleicht in so einem Reihenhausgarten nicht immer der plätschernde Brunnen sein, wo dann die Nachbarn sagen, oh Mann, jetzt hat er schon wieder die Pumpe angestellt. Es gibt ja auch so ruhige Wasserflächen, Schalen vielleicht, die man füllen kann. Aber Wasser gehört, wenn man sich das mal so überlegt, so im Urlaubsort in diesen Gärten, wo man vielleicht mal so durchspaziert ist, da ist immer Wasser.
Gehört auf jeden Fall dazu, allein aus der Tatsache, dass wenn es sehr lufttrocken ist und es sehr warm im Sommer ist, lechzt ja jeder auch nach Schatten und auch nach Wasser, weil einfach auch die Luftfeuchtigkeit dadurch erhöht wird. Ein kleiner Quellstein zum Beispiel oder, wie du schon sagst, eine Wasserschale. Ist ja im Übrigen auch für die Vögel interessant. Die brauchen alle, ja unbedingt genau. Auch gerade in diesen Trockenzeiten auch ihre Wasserstellen.
Nun hat natürlich nicht jeder einen Garten, aber ganz viele Menschen haben aber auch einen Balkon. Wie könnte ich denn meinen Balkon vielleicht so ein bisschen in diese mediterrane Ecke bringen?
Zunächst erstmal sollte es ein sonniger Balkon sein. Das hatten wir ja eigentlich auch schon vorhin erwähnt. Wichtig ist, dass die Balkonkästen oder Töpfe eben auch groß genug sind. Wenn man nur 25 cm Tiefe hat, dann wird das natürlich schon relativ schwierig mit dem, was man dauerhaft dort wachsen lassen kann. Es gibt da auch eine Vielzahl von Pflanzen. Also Lavendel passt immer auch in den Balkonkasten. Es gibt Polsterstauden, es gibt zum Beispiel Perlkörbchen, Anaphalis oder die staudige Sonnenblume, Helichrysum, passt wunderbar. Kräuter, auch kleine Sommerflieder könnte man durchaus auch setzen.
Oder auch Olive im Kübel in einer Balkon-Ecke.
Könnte man natürlich auch machen, wenn man die entsprechend im Winter auch schützen kann. Sowas in dieser Richtung. Es gibt Pflanzen wie die Bartblume, Caryopteris, die man auch durchaus im Kübel halten kann. Blauraute, Perovskia. Und ich merke gerade, es sind wieder die graulaubigen Pflanzen, die ich jetzt gerade hier in die Diskussionsschale schmeiße.
Die sind es ja auch gerade.
Die sind es. Und es gibt also eine Vielzahl, natürlich auch ein- und zweijährige. Und manchmal ist ja gerade, wenn man experimentieren möchte, auch durchaus vielleicht mal das Mittel der Wahl, zu einer Samentüte zu greifen und zu sagen, da sehe ich jetzt mal was aus, was eben sehr trockenheitsliebend ist. Geht ohne weiteres.
Wunderbar. Dann gehen wir jetzt durch die nächste Gartenpforte, raus aus dem mediterranen Garten und rein in den Bauerngarten. Ja, und da kann man dann so schön in Romantik schwelgen. Bauerngarten, ja, ist ja für viele so die Vorstellung, buchsgesäumte Wege, so eingebuchste, sag ich mal, Gartenbereiche, ein Wegekreuz in der Mitte steht, noch vielleicht eine Rose. Aber man kann im Bauerngarten auch ganz anders aufbauen, nämlich mit ganz anders gestalteten Beeten.
Richtig, Ralf. Und da entdecke ich bei dir auch wieder die romantisierende Vorstellung von Bauerngarten, die sicherlich in unseren Köpfen auch rumschwirrt. Nehme ich mich selbst persönlich auch nicht mit aus. Grundsätzlich möchte ich da noch ein paar Worte zu verlieren, weil der Bauerngarten ja zunächst auch erstmal immer ein Garten war, der der Selbstversorgung diente.
Also kam aus den Klostergärten.
Ganz genau. Und es war ja nicht nur ein Garten, der für den Blumenschmuck zuständig war, sondern da wurde handfest gewerkelt, mehr als das wir uns das heute vielleicht vorstellen können, weil man brauchte das Obst und Gemüse für die eigene Versorgung.
Und Heilkräuter,
nicht zu vergessen. Und es war also immer auch ein Nebeneinander und ein Miteinander von all diesen Dingen, von Obstgehölzen, von Stauden für den eigenen Gebrauch, aber auch um die Kirchen zu schmücken. Es war auch ein ganz wichtiges Element, die Heilkräuter, die angemixt wurden, die Einjährigen, die Zweijährigen und natürlich die Stauden. Es gibt auch manchmal ein buntes Miteinander und Durcheinander von Gemüse, Pflanzen und Stauden. Das gab es früher auch schon.
Ja, das ist wieder der Trend dahin, nicht? Also, dass man nicht sagt, hier habe ich jetzt nur Rosen, da habe ich jetzt nur, ja, was weiß ich, Pfingstrosen, sondern es wird wieder mehr kombiniert, mehr gemischt und das macht ja auch das Ganze ja entdeckenswert und spannend.
Ja, das macht es spannend, das macht es kreativ. Man kann zum Beispiel Rhabarber wunderbar auch als gestalterisches Element in den Garten einbringen. Ich bin mal gefragt worden, wow, was ist denn eine tolle Staude da hinten mit den großen Blättern? Das ist ganz schlicht einfacher Rhabarber, den ich auch immer fleißig ernte. Sowas geht. Mit Dill habe ich selbst immer meine Schwierigkeiten gehabt und ich bin dann irgendwann darauf gekommen, dass man auch den Fenchel, auch den Bronzefenchel wunderbar als Dillersatz nehmen kann. Der steht bei mir auch im Staudenbeet, groß ornamental, jetzt schon 1,70 Meter hoch. Auch sowas kann man beidseitig verwenden, gestalterisch, aber auch zur Nutzung.
So Mangold gibt es ja auch mit unterschiedlichen Stielfarben, ja. So rot, gelb oder auch Blutampfer.
Richtig, auf den wollte ich jetzt auch gerade zu sprechen kommen. Der Blutampfer hat ja ein grünes Blatt mit wunderbaren roten Blattadern, finde ich also auch von der Textur und Struktur der Pflanze sehr interessant. Auch das steht bei mir im Garten, der darf sich auch ausdehnen und dann wird immer kräftig geerntet.
Das macht er auch, ne? Also der breitet sich ordentlich aus.
Das macht er.
Ich habe den Eindruck, bei mir ist das so ein bisschen auch ein Blattlausmagnet. Oder täuscht das? Also da habe ich, glaube ich,
ja,
die konzentrieren sich da zurzeit so ein bisschen drauf.
Ja, gerade im Moment habe ich auch so den Eindruck, dass das so ist. Und da muss man natürlich durch die schneiden. Das ist richtig.
Aber wir haben auch viele Gartenvögel, die dann auch ran und weg sind wieder ein paar Blattläuse.
Richtig, ganz genau. Die Meisen zum Beispiel sind da auch sehr dran interessiert.
Und Pfingstrosen gehören natürlich mit rein, ne? Die mit ihren großen, kugeligen Blüten, weiß, rosa Farben oder auch andersfarben. Margeriten, Lupinen, Lilien, Stockrosen oder Malven, also da habe ich ein paar stehen, die, ich finde diese mit diesen lachsfarbenen Blättern, also so zart lachsfarben, also die gefallen mir am besten.
Ja, wunderbar. Also es gibt da eine ganz große Palette an typischen Bauerngartenpflanzen. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, die brennende Liebe, da ist der Name schon Programm, Das ist die Lychnis chalcedonica, gehört auch in jeden Bauerngarten. Die Phloxe, hattest du jetzt noch nicht erwähnt, gibt es ja auch eine Unmenge an tollen Sorten, die auch hier relativ gut wachsen. Astern ist auch ein ganz, ganz großes Thema. An sehr traditionellen Pflanzen möchte ich erinnern, an die Madonnenlilie, die auch früher in den Kirchen immer gerne verwendet wurde. Ja, da gibt es also vieles, vieles. Nelken, Kartäusernelken, finde ich, gehören auch in jeden Garten. Und bei den Einjährigen und Zweijährigen, die Jungfer im Grünen, Nigella damascena, ist auch eine ganz alte Bauerngartenpflanze. Bartnelken gehören natürlich da rein.
Ach, herrlich.
Schlafmützchen, wir könnten das.
Auch noch so tolle Namen dann immer dabei.
Schlafmützchen, ne? Genau.
Und bei den Rosen, was sollten wir da mit in den Bauerngarten nehmen? Also so eine Rose vielleicht oder zwei oder drei passen ja immer rein.
Wenn man Duft mag, möchte ich jetzt mal meine Lieblingsrose zitieren. Das ist die Gertrude Jekyll, eine englische Strauchrose, die einen wunderbaren Duft verströmt, die auch schon relativ hoch wird, wunderbar blüht. Bei 150 Blüten habe ich jetzt neulich mal aufgehört zu zählen. Also die fühlt sich bei mir sehr wohl. Das ist einer meiner Lieblinge.
Und Augusta Luise?
Augusta Luise, wunderbar, hat auch einen wunderbar fruchtigen Duft. Es gibt also eine Unmenge.
Oder auch die Rose de Resch.
Rose de Resch wollte ich jetzt auch gerade sagen, die auch für Einsteiger geeignet ist. Also sehr, sehr zuverlässig. Bei den alten Rosen mit einem wunderbaren Duft fällt mir noch die Félicité Parmentier auf. Die habe ich mal kennengelernt, weil es so gut duftet und ich bin dem Duft nachgegangen und bin auf diese Rose gestoßen. Und die steht natürlich auch in meinem Garten. Ja, also es gibt vieles, man muss es ausprobieren und ich möchte auch jeden ermutigen, einfach zu probieren. Gärtnern heißt lebenslanges Lernen.
Ja, und es macht auch Spaß.
Aber ja.
Ja, und da kann man auch mal in der Erde wühlen und hat, ja, wie wir auch schon gesagt haben, in den meisten Fällen auch ein Erfolgserlebnis.
Und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, spiegeln auch gerade so, dass dieses Zuhause-Sein, das im Garten, den Luxus eines Gartens zu haben oder eines Kleingartens oder auch eines Balkons, also den Luxus, sich mit Pflanzen zu beschäftigen, ist etwas wahrhaftig Positives und das tut uns allen gut.
Auf alle Fälle. Also nur ran da an den Garten und an die Pflanzen und ordentlich umarbeiten. Ja, Dahlien sind ja auch für viele so die Pflanzen, die mit in einen Bauerngarten gehören. Man muss dann aber daran denken, die sollten dann im Herbst, wenn der erste Frost drüber gegangen ist, ausgegraben werden, die Knollen, und dann müssen sie eingelagert werden. Ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden.
So ist das. Deshalb habe ich auch keine Dahlien im Garten, muss ich gestehen, weil ich dazu die Zeit mir nicht nehme. Es gibt aber da auch relativ kleinblütige, die relativ unproblematisch sind. Und wenn man eben das befolgt, was du gerade gesagt hast, kann man sie im nächsten Jahr wunderbar wieder in den Garten einsetzen. Es gibt eine Einschränkung, das haben wir noch nicht angesprochen, das sind die Schnecken und Dahlien werden von Schnecken geliebt.
Genau, und bei den Dahlien, die kann man ja auch vortreiben, dann sind sie schon etwas größer und werden vielleicht nicht mehr so angeknabbert. Und was, glaube ich, immer hilft, ist so ein Schneckenzaun, ne? Den man ja vielleicht auch gerade um das Gemüsebeet, da wo man ja auch selber ernten will, das will man ja nicht den Schnecken überlassen, den könnte man da ziehen. Das sind so meistens längliche Elemente und obenrum dann so ein bisschen nach außen umgebogen, also wie so ein Hemdkragen, da klettert dann die Schnecke draußen hoch und in dem Bogen fällt sie dann wieder runter. Also
genau,
sie kann so einen Schneckenzaun nicht überwinden. Das muss man sich dann halt überlegen. überlegen, der kostet ein paar Euro, wenn man einen großen Garten hat, aber einmal angeschafft, hält der ja wahrscheinlich ein Leben lang.
Ja, also gerade für kleinere Bereiche ist das durchaus möglich, es auch so zu tun. Ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als sie abzusammeln.
Ja, Holzbretter vielleicht irgendwo mal hinlegen. Genau. Und wenn es dann nass ist und feucht, dann kriechen die da drunter und am nächsten Morgen kann man die Bretter umdrehen und dann hat man die Pracht da und kann sie ja fortbringen. Gut, ja, wir haben ja bei dem mediterranen Garten auch auf den Balkon geguckt. Wie ist es denn, wenn wir jetzt im Bauerngarten sind? Kriege ich mal einen Balkon, wenn ich sage, ach, sowas Schönes, Romantisches möchte ich auch haben, habe aber jetzt 8 Quadratmeter Balkonfläche zur Verfügung?
Geht auch ohne weiteres. Ich hatte vorhin die Kartäusernelke angesprochen. Also Nelken überhaupt kann man auch gut in Balkonkästen pflanzen. Bei den weiteren Pflanzen, ich denke jetzt zum Beispiel an Spornblume, die lässt sich auch gut im Kübel halten. Immer wieder schneiden, schneiden, schneiden. Wir haben vorhin das Thema Glockenblume noch nicht angesprochen. Bei den Glockenblumen gibt es auch eine Unmenge von Arten und Sorten, die im Bauerngarten ihre Berechtigung finden, die man aber auch im Balkonkasten gut ziehen kann.
Wunderbar.
Dann Margeriten zum Beispiel geht auch. Also da würde ich auch jeden ermutigen, einfach mal auszuprobieren.
Und dann im Liegestuhl sitzen oder liegen, so heißt das ja, Liegestuhl und nicht Sitzstuhl. Und dann ja die warmen Abende da genießen. Und ich gucke auf meine Balkonkästen oder auf die Kübel und kann mich auch da dann richtig gut entspannen und ja mich auf den Sommer und auf den Herbst vielleicht sogar freuen und mein Leben genießen.
Ja, und da kommt auch wieder jetzt der Duft ins Spiel. Mhm. Du sagtest abends, die Nachtviole Hesperis matronalis oder auch in der Sorte Alba verströmt am Abend einen wunderbaren Duft. Und weil der Duft so interessant ist, habe ich die auch im Kübel und wenn ich auf die Terrasse trete, schnuppere ich erstmal einmal an dieser Pflanze und finde das also auch wunderschön.
Nachdem wir im mediterranen Garten waren und auch im Bauerngarten, geht es jetzt mal ja in einen ganz anderen Garten und zwar in den Schattengarten. Gärten können ja, wenn man Pech hat, weil es baulich nicht anders geht, dann habe ich vielleicht ringsherum große Mehrfamilienhäuser, dann habe ich vielleicht mehr als einen halben Tag Schatten im Garten oder ja, ich habe teilweise in meinem Garten schattige Bereiche. Da kann man natürlich auch etwas machen und wenn du jetzt Kunden berätst und es geht um schattige Bereiche, sagst du dann, oh toll, schattige Bereiche, das mag ich auch gern oder eher so, naja, Schatten ist nicht so schön, wenn man Pflanzen liebt.
Muss ich jetzt gerade kurz nachdenken, ich kann das eigentlich nicht teilen, was du gerade sagst. Ich finde gerade die Schattenbereiche durchaus sehr, sehr reizvoll, weil es eine Unmenge von Pflanzen gibt, die durch besondere Blätter auffallen, aber auch durch interessante Blüten. Die Frage ist ja immer, was für einen Schatten treffen wir vor? Und da muss man sich natürlich auch wieder genau mit seinen Standortgegebenheiten auseinandersetzen. Ist es ein Vollschatten? Ist es ein lichter Schatten? Ist es ein Schlagschatten von Gebäuden? Oder habe ich einen großen Baum, der auch noch die Feuchtigkeit abgibt? Also Traufbereiche von Bäumen sind durchaus auch manchmal schwierig, zum Beispiel für Rosen. Die mögen das gar nicht.
Nicht drunter, nicht
drunter. Nicht drunter, die mögen das überhaupt nicht. Also das muss ich natürlich erstmal mir genau anschauen, was für Gegebenheiten finde ich dort vor. Es gibt aber lichte Schattenbereiche, die sehr einfach zu bepflanzen sind.
Ich denke mal, also mit Efeu kommt man auch in ziemlich schattigen Bereichen so einigermaßen gut zurecht.
Richtig, mit Efeu kann man viele, viele Bereiche abdecken, aber das ist ja nun längst nicht alles, was im Schatten wächst.
Ja, dann mal los.
Ja, ich denke zum Beispiel bei den Hortensien gibt es ja einiges. Du hast jetzt gerade einen Kletterer angesprochen, den Efeu. Deshalb fange ich mal weiter an mit der Kletterhortensie, der Hydrangea petiolaris.
Wissen ja gar nicht viele, dass es auch solche Hortensien gibt, nicht?
Richtig.
Man hat immer nur die Ballhortensie vor Augen. Richtig. Oder Bauernhortensie.
Das ist die Kletterhortensie und die hat das ganze Jahr etwas zu bieten. Die hat einen wunderbar schönen Austrieb. Sie haftet an Gebäuden, ohne dass er die kaputt macht, kann auch an Bäumen hochgehen, wächst relativ langsam zunächst erstmal, braucht erstmal eine gewisse Zeit, bis sie sich einwurzelt. Dann verträgt sie das aber halbschattig bis schattig. Sie hält es sogar in der Sonne aus, wenn der Boden feucht genug ist.
Also da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen und nicht sagen, Mensch, die kommt ja gar nicht in die Pötte, da habe ich was falsch gemacht, raus damit, sondern warten.
Aber ja, ich sage meinen Kunden immer, sie müssen erstmal ein Jahr Geduld haben mit ihren Pflanzen, auch gerade mit Gehölzen. Die müssen sich erstmal einwurzeln und prominent ignorieren, was im ersten Jahr ist, nicht sich ärgern, dass es nicht weiter wächst, sondern warten und sie werden sehen, im zweiten Jahr, im zweiten Standjahr wird die Pflanze weiter wachsen und sie sehen, dass sie gut austreibt. Also Eichblatthortensie wäre auch noch so ein Thema. Wunderbar, die Hydrangea quercifolia oder die Samthortensie.
Also die eichenblättrige Hortensie, die hat ja nicht für umsonst diesen Namen. Ne? Also das
Richtig.
Blatt erinnert schon an ein Eichenblatt und ja. Es hat auch im Herbst eine total tolle Färbung.
Genau, je nachdem wie sie steht, färbt sie also sehr, sehr schön rötlich. Ich würde alle diese Pflanzen als kleine Schätzchen bezeichnen, die man erstmal ein bisschen pflegen muss. Und bei den Pflanzen gilt manchmal auch, je älter, desto schöner. Das gilt besonders auch für diese Hortensiensorten.
Gut, also denen Zeit geben und schön beobachten und sich erfreuen, dass sie immer älter und schöner werden.
Ganz genau so ist es.
Und wenn wir dann so in den helleren Schattenbereich gehen, da sind ja dann, denke ich mal, auch Hosta, Funkien, Pflanzen der Wahl. Da gibt es ja welche, die haben ja ganz kleine Blätter, aber auch andere, die richtig fast schon so wagenradgroße Blätter haben. Und die sind ja wohl ja so die absoluten Blattschmuckstauden.
Ja, da muss ich dir auch wieder zustimmen.
Danke.
Ich wartete schon darauf, dass du mich auf die Funkien ansprichst. Ja, die Funkien zeichnen sich aus in der Regel durch große Blätter, grün, auch da wieder mit vielen, vielen Panaschierungen. Es gibt über 3000 Sorten, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das sind Pflanzen, die es auch im Halbschatten bis nahezu Vollschatten gut aushalten, die auch mit der Trockenheit manchmal erstaunlich gut zurecht sind, wenn sie denn eingewurzelt sind. Bevor ich dir jetzt sage, welche Hosta ich besonders gut finde, möchte ich auch noch mal auf das Schaublatt kommen. Es gibt die Rutgersien, die auch wunderbare Blätter haben, die auch gut im Kübel zu halten sind. Zum Beispiel die kastanienblättrige bis Schaublatt, das ist die Rutgersia esculifolia. Hat auch eine ganz tolle Blüte, kann man wunderbar auch kombinieren mit Funkien in einen Kübel oder mit dem Waldgras, mit dem Haculich noir. Also da sind der gestalterischen Ideen keine Grenzen gesetzt.
Wir müssen natürlich aber auch auf Blüten im Schattengarten nicht verzichten. Die Funkien haben ja auch Blüten natürlich. Und dann gibt es ja auch noch den Eisenhut, die Japananemone oder auch das Purpurglöckchen. Was ich besonders hübsch finde, also dunkles Blatt und dann so ein graziler Stiel und obendran die Blüte, es scheint fast so zu schweben,
ja,
das Purpurglöckchen.
Genau, ne? Genau. Die Heucherer sind auch wieder züchterisch sehr, sehr beeinflusst. Man sieht sie teilweise auch als Balkonpflanzen, das kann man auch gut machen. Es gibt auch zahlreiche Sorten. Vieles geht in den rotlaubigen Bereich, es gibt aber auch grüne, es gibt auch welche, die auch wieder changieren in den Farben. Das ist also fast schon so aprikotfarbig. Midnight ist eine ganz interessante Sorte. Karamell finde ich persönlich auch sehr interessant. Je nach Sonneneinstrahlung leuchtet die Pflanze, sieht anders aus. Auch so etwas ist eher was für den halbschattigen, beschattigen Bereich. Die Elfenblumen hattest du auch noch nicht angesprochen.
Tut also mir
es
leid,
gibt ganz, ganz viel.
Also man kann sich auch in den Schattengarten verlieben, merke ich gerade. Aus dir spricht es ja richtig heraus, so diese Leidenschaft. Und da kann man auch bunte Fleckchen sich hinsetzen und es muss nicht trist und grau oder vielleicht ja gar nicht bearbeitet sein. Das wäre das Schlimmste. Ne?
Also ganz, wenn
ich
genau
sage, ist ein Bereich, und da kriege ich nichts hin, stimmt nicht.
Ja, und manchmal ist es ja vielleicht so, dass die Pflanzen im Halbschatten eher so etwas dezenter blühen. Das sind nicht die strahlenden großen Korbblüten manchmal, sondern dezenter, vornehm zurück. Ja, und vielleicht nochmal bei den Funkien, muss ich doch nochmal drauf eingehen.
Ja, gerne.
Ja, da habe ich jetzt ja mal gerade lange überlegt, welche mir denn so besonders gut gefallen. Vielleicht eingangs, es muss nicht immer das Neuere sein. Auch alte Sorten können schön sein und das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Also June zum Beispiel, June Spirit, wunderschönes Grün mit viel Gelb. June Fever gefällt mir gut. Patriot ist eine ältere Sorte. Rainforest Sunrise. Marin Monroe,
guck an.
Auch nicht schlecht. Die hat nämlich gewellte Blattränder und die Blattstiele, ja, aber nicht Wasserstoffperoxid gefärbt, jeweils blaurötlich bereifte Stiele und treibt etwas später aus. Oder die kleinen, die Mausöhrchen, die Mausears. Graue, kleine, niedliche, die man im Vordergrund pflanzen kann. Dunkle Ecken aufhellend, finde ich ein ganz großes Thema. Eine Pflanze, die auch vielleicht nicht so bekannt ist, das ist der Beinwell. Da gibt es auch eine panaschierte Form. Auch eine gute Bienenweide. Das ist mir auch wieder wichtig,
ja,
das
zu erwähnen. Ja, auch da müssen wir sehen, auch im schattigen Bereich aber sollen sich die Insekten wohlfühlen.
Aber ja. Und den kann man auch völlig unproblematisch pflanzen, auch gut mal zurückschneiden. Dann blüht er auch nochmal nach. Das sind so Pflanzen mit einer freundlichen Wirkung beim hellen Blattrand für die dunklen Ecken.
Und da kann ich es mir dann ja auch, wenn es draußen so richtig heiß ist, ist es da ja immer noch ein bisschen kühler. Ne?
Natürlich, also
da kann
ich durch die Luftfeuchtigkeit bedingt.
Ja, ne? Und das Licht ist gedämpft so ein bisschen, ja, weil es ist ja Schatten. Mhm. Also kann ich dann im heißen Sommer vielleicht auch ein bisschen ruhiger mich da bewegen oder aufhalten oder einfach nur sitzen und ein Buch lesen.
Ja, und gerade die letzten beiden Sommern haben uns das ja gerade in den Städten gezeigt, wie wichtig das Stadtgrün ist und wie wichtig die Bäume sind.
Ja.
Das war sehr spürbar.
Mensch, Annette, das war ja schon fast ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt über mehrere verschiedene Gartenstile gesprochen. Es gäbe natürlich noch weitaus mehr. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Und ja, wer sich jetzt ranmachen will, ja, man kann es auch, wie wir am Anfang ja auch gesagt haben, ruhig mal so ein bisschen vermischen. Es muss nicht immer alles nur in eine Richtung gehen. Hauptsache, man ist im Garten, man bewegt sich im Garten. Man freut sich auf seinen Garten und man liebt seinen Garten und ist glücklich in seinem Garten, oder?
Auf jeden Fall. Und eigentlich ist es ja so, die Beschäftigung mit der Natur gibt uns ja auch was zurück. Und ruhig mal querdenken ist da auch interessant und je nach Standort. Also eine gute Standortansprache ist natürlich unabdingbar, aber dann ruhig mal probieren. Und da kommen manchmal ganz erstaunlich tolle Sachen bei raus.
Wir wollen jetzt am Ende aber nicht nur querdenken, sondern auch nach vorne denken. Wie sieht denn wohl der Garten der Zukunft aus?
Ich würde sagen, es gibt mehrere Trends. Zunächst erstmal den ich mit Sorge betrachte. Das ist, dass wir unsere Gärten in steinerne Wüsten verwandeln. Das macht mich sehr nachdenklich, wenn man denkt, das ist vermeintlich pflegeleicht.
Ist es aber gar nicht.
Ist es in der Tat nicht, aber das wäre sicherlich nochmal einen eigenen Podcast wert. Mhm. Da sollte man sich wirklich fragen, muss das so sein? Ich würde sagen, es gibt ein urbanes Gärtnern, nämlich gemeinschaftlich Gärtnern. Es gibt ein vertikales Gärtnern, denn gerade in den Städten wird Platz immer teurer und kostbarer. Also wir gehen in die Höhe, in die Vertikale. Es gibt das kollektive Gärtnern. Das ist mit dem urbanen Gärtnern oder auch auf dem Land natürlich auch zu vergleichen.
Ja, da schließen sich mehrere zusammen.
Richtig,
nicht jeder hat
genau,
ja ganz viel Zeit, sondern wenn man sich das aufteilt, so ein Bereich, Gartenbereich, jeder ist mal zur Hand und macht etwas und alle haben Freude
ganz dran. Genau. Und manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass im idealen Fall auch ältere Menschen daran beteiligt sind, die ihr Gartenwissen auch weitergeben dürfen und können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es wird aber durchaus wieder auch einen Trend geben, dass Garten auch durchaus mit Pflanzen bestückt ist, die man essen kann. Das sehe ich in unserem Kundenbereich mehr und mehr, dass man sagt, Mensch, man kann doch mal wieder einen Obstbaum pflanzen oder eine Johannisbeere oder den Rhabarber oder ich packe mir da den Pflücksalat hin. Das ist sicherlich mehr und mehr wieder im Trend.
Und mehr Bio geht ja auch gar nicht, wenn
ganz
ich das
genau
im eigenen Garten habe.
Und die Erkenntnis, etwas wachsen zu sehen, bedeutet ja auch, dass ich vielleicht weiß, wie viel Mühe ich da reingesteckt habe und dass ich es ja auch vielleicht ganz besonders genieße. Also das hat ja auch einen besonderen Wert an sich, grundsätzlich. Ja, und dann denke ich einfach auch den Garten als schöner Ort mit Pflanzen, die mir einfach gut gefallen. Das finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Also ich habe zum Beispiel auf dem Küchentisch immer etwas Blühendes stehen, auch im Winter. Das finde ich auch wichtig. Was für eine Kultur wollen wir damit weitergehen? Und Gartenkultur ist ein sehr, sehr wichtiges Erbe, was wir weitergeben können.
Auf alle Fälle. Und deswegen an dieser Stelle auch noch ein, ja, vielleicht ganz bekannter oder vielleicht auch nicht ganz so bekannter Gartenspruch. Blumen sind das Lächeln der Natur. Es geht auch ohne sie, aber nicht so gut. Das war unser Gartenpodcast rund um verschiedene Gartenstile mit der Staudengärtnerin Annette Rating-Ostermeier aus der Staudengärtnerei Junge in Hameln und mit mir, mit Ralf Walter. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder reinhören und wenn ihr, die das gehört haben, jetzt rangehen an den Garten, aktiv werden und versuchen, da jeden Flecken so ein bisschen zu bepflanzen und es sich schön zu machen im Garten. Das war's an dieser Stelle. Annette, herzlichen Dank und dann bis bald.
Auf bald.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.